Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wieder zusammen sein können. Es ist, wie es Tobi gesagt hat, so eine Riesenfreude, diese Zeit miteinander zu erleben, ganz ohne Ironie, weil es irgendwie was Wunderbares ist, wenn deine Kinder zusammenkommen und sei es beim Tijou-Zocken, beim Kaffee irgendwas machen oder beim Fußballspielen. Es ist schön, dass wir darin dich ehren dürfen. Und jetzt auch ganz besonders, wenn wir auf dein Wort hören und versuchen, dem nachzugehen, was du dir für das Thema Beziehung ausgedacht hast, lass du dein Reden heute wirklich richtig laut werden in unserem Herzen. Wir befehlen dir den Abend an in dem Wissen, du vermagst so viel, Jesus. Amen. Atme, Jesus. Atme, Jesus, auch im Thema Beziehung. Tobi und ich, wir freuen uns, mit euch über das Thema zu sprechen. Einfach, weil wir es erlebt haben, wie viele unterschiedliche Dinge man einatmen kann bei dem Thema und wie viele Dinge man auch ausatmen kann. Und wir mit den Jahren immer mehr Freude daran gefunden haben, was für geniale Ideen Gott über dieses Thema hat und wie unglaublich schön es ist, ihn in diesen Bereich einzuatmen. Und weil wir wissen, dass das Thema nur dann wirkliche Kraft auch entfesseln kann, wenn ihr euer eigenes Herz mit dem Thema konfrontiert, will ich jetzt zum Start des Themas einfach noch ein Gebet sprechen und dann stürzen wir uns hinein. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, den wir einatmen dürfen, auch in diesem Thema. Und du weißt um jedes Herz in diesem Raum und du weißt, was wir, welchen Duft wir eingeatmet haben, welchen Duft wir permanent einatmen und wo, ja, was wir ausatmen. Und ich bete irgendwie, dass wir heute Freude drin finden, diesen Duft von dir einzuatmen, das, was du dir hier vorgestellt hast, und auch in dem Bereich Frucht bringen dürfen, dir zur Ehre, dass die Leute uns an der Liebe zueinander erkennen. Amen. Würdest du gerne eine Beziehung haben, an diejenigen, die noch keine Beziehung haben, oder bist du gerne in einer Beziehung, für diejenigen, die in einer Beziehung stehen? Würdest du gerne eine Beziehung haben? Du kannst auch mal raten vielleicht, dann wird es noch ein bisschen konkreter. Von 0 bis 10, wie sehr wünschst du dir eine Beziehung oder wie gerne hättest du gerne eine Beziehung? 0 ist so never ever und 10 ist so ja, okay? Also und 5 ist halt die 5. Und jetzt an diejenigen, die 5 oder höher geratet haben, warum hast du so geratet? Also warum wünschst du dir die Beziehung zu 5, 6, 7, 8, 9, 10-fachen Modus? Und warum möchtest du gerne heiraten, wenn du heiraten möchtest? Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Monolog gerade, aber es ist für mich wichtig, dass ihr die Fragen so ein bisschen aktiviert in eurem Herzen. Wir werden gleich noch darauf Bezug nehmen. Ihr dürft gerne mal das, was ihr gerade für euch hoffentlich gedacht habt, abspeichern und später wieder aufrufen.
Und so lang lernen wir vielleicht mal, warum steht denn da so Beziehung/Ehe? Weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Das steht deswegen da so, weil in der Bibel wird nicht so viel direkt über Beziehung im heutigen Sinne gesagt. Also diese Beziehung, wo 1, 2, 3, 6 Jahre, wie lange auch immer, Vorlauf hat, bevor geheiratet wird. Das liegt daran, dass damals eine andere Kultur und Lebensart war. Zum einen gab es viele arrangierte Ehen, also wo die Eltern zum Beispiel das ausgemacht haben für die Kinder. Und Ehe war ja zu der Zeit auch vor allem für zumindest die meisten Frauen notwendig als Versorgung, als Schutz, als Rechte, war einfach eine andere Zeit. Und auch das Zusammenkommen von Männern und Frauen war ganz anders. Es war nicht so, wie wenn ihr jetzt hier jemand süß findet und ihr könnt halt mal ein bisschen spazieren gehen oder tut sonst so einen lächerlichen Grund anführen, weswegen man sich halt zu zweit trifft. Und es gibt ja so spannende Sachen.
Aber es ist kein Date.
Aber es ist kein Date, genau. Mein erster Grund, warum ich Anna zu zweit getroffen habe, war, weil wenn ich in diesen Jugendkreis gehe, dann muss ich eine Dreiviertelstunde warten und das finde ich dann voll blöd. Und dann hat sie zum Glück geschrieben, ja, du kannst sofort zu mir kommen. Und als ich das erste Mal zu ihr kam, hatte sie noch eine Freundin eingeladen. Das war richtig hart. Ich kam so rein und dachte so, scheiße. Ganz schlechtes Zeichen, ganz schlecht. Naja, back in line. Es war einfach anders zu der Zeit. Man könnte sagen, biblische Zeit, es war so eine Katapultstart-Ehe, so eine Blue Fire. Ohne einen großen Vorlauf meistens zack, geht's in die Achterbahnfahrt der Ehe rein. Und heute sind wir vielleicht eher so im Silverstar-Modus. Also nach einem langen, langen Vorlauf geht irgendwann die Achterbahn los. Ich weiß, die Beziehung davor ist eigentlich auch schon Achterbahn mit Hoch und Runter und Höhen und Tiefen und so. Aber jedes Bild hinkt. Und jetzt ist die Frage, okay, was fange ich jetzt damit an? Dieser Unterschied damals, heute, Silverstar, Blue Fire und so weiter. Eine Möglichkeit wäre natürlich, du sagst, naja, damals war es halt besser. Und heute soll es auch wieder so sein, weil das war ja so, wie es in der Bibel war. Und dann kommt man zu so einer Art Haltung, Beziehungsphase ist falsch. Aber dafür gibt es eigentlich keine starken biblischen Argumente. Es gibt keine starken biblischen Argumente, dass die damalige Beziehung und Heiratskultur, so wie man das halt gemacht hat, dass es relativ direkt losgeht, dass das nachahmungswert wäre. Warum gibt es das nicht? Weil erstens wissen wir gar nicht so richtig, wie die ersten Beziehungen und Ehen liefen. Weil es gibt ja tausende Jahre, bis es mal mit Volk Israel anfängt und detaillierter wird. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt keine konkrete biblische Aufforderung, das so zu machen. Und außerdem sind die meisten Familiengeschichten im Alten Testament, wo das ja losgeht mit Ehe und so weiter, jetzt auch nicht unbedingt sind es auch jetzt nicht alles so Geschichten, ah ja, so, genau so sollten wir es machen, sondern da ist auch viel Leid mit drin, viel Chaos, weil Gott es auch unbeschönt zeigt. Und dann kommt noch dazu, dass man nicht einfach sagen kann, Beziehungsphase ist falsch oder problematisch, weil es gibt ja auch vereinzelt biblische Beziehungsromantik. Wir haben das Hohelied der Liebe, das sind schon einige Liebesgedichte, auch in der Zeit, bevor die Leute verheiratet sind. Und dann gibt es Boas und Ruth. Im Buch Ruth ist diese Liebesgeschichte beschrieben und da gibt es einiges an Vorgeschichte. Und diese Geschichte zeigt ja auch in einer wunderschönen Weise auf Jesus. Und dann kommt als letzter Punkt da dazu, dass wir das auch sauber eingeordnet haben, was Gott über Ehe sagt, das lässt sich auch mit einer langen Beziehungsphase leben. Also jetzt Anna und ich, wir hatten 5 oder 6 Jahre, bevor wir geheiratet haben. Manches davon haben wir gut gelebt, wie Gott sich's gedacht hat, anderes nicht. Aber wir hätten auf jeden Fall alles gut leben können. Es ist vielleicht in manchem eine Chance, man lernt sich zum Beispiel manchmal mehr kennen oder so. Das kann man aber auch ohne Beziehung hinkriegen. Aber es gibt auch Herausforderungen, manchmal bleibt es länger unverbindlich bei so einer langen Beziehungsphase. Und nach 3 Jahren und keine Gefühle mehr, sagt man dann halt, ja, ciao. Und früher wäre man da schon längst verheiratet gewesen. Gibt es Vor- und Nachteile, aber es gibt kein klares Richtig und Falsch. Man kann sich überlegen, was ist der bessere Weg und so, aber das ist nicht eindeutig.
Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Weil du gesagt hast, wir hätten alles gut leben können. Ich glaube, das hast du gerade unglücklich ausgedrückt. Heißt nicht, es wäre möglich gewesen, perfekt die Phase zu gestalten, sondern du wolltest sagen,
ja, so wie es Gott sich halt gedacht hat.
Dass da auch die Orientierung gilt sozusagen.
Ja, es ist theoretisch möglich. Ja. Nur wegen der Beziehungsphase ist es nicht unmöglich.
Genau. Nur, also, es ist halt wegen unserer eigenen Sündhaftigkeit auch nicht möglich so.
Ja, ja.
Okay, voll gut. Voll gut. Der Exkurs war jetzt, glaube ich, für viele nicht notwendig, aber irgendwie für mich schon.
Ja, super. Also, zweitens, was fange ich dann damit an? Mit diesem Unterschied damals und heute könnte man sich ja jetzt fragen, ja, sagt die Bibel jetzt überhaupt was zur Beziehung dann, wenn es in der Bibel meistens direkt mit Ehe startet? Und da sind wir schon voll überzeugt, auf jeden Fall, weil zum einen gibt es Texte generell über Miteinander zwischen allen Menschen und das gilt natürlich dann auch für eine Beziehung, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten zum Beispiel, dass wir göttlich lieben sollen, gilt klar auch für Beziehung. Und in den Texten über Ehe, da stecken ja Prinzipien drin. Und diese Prinzipien kann man schon übertragen auf, wenn ihr jetzt Beziehung lebt, weil alles gesunde Näherkommen von Mann und Frau, wenn es in der Bibel beschrieben wird, hat immer was von Einmaligkeit. Also was von ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und das gilt eben auch für Beziehung. Weil, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann beginnt ja dieses Näherkommen von Mann und Frau. Und dann heißt es automatisch, dass ich in Gottes Gedanke eintauche, okay, das ist als was Einmaliges angelegt. Das ist ein einmaliger Weg, der zur Ehe führt. Und deswegen ist Beziehung immer ein Weg, der in die Ehe führt. Und deswegen lassen sich auch die Prinzipien für die Ehe die in der Bibel beschrieben werden, als Orientierung schon auf die Beziehung übertragen. Ist trotzdem nicht das Gleiche, ist schon ein Unterschied zwischen dem Schritt, aber die Prinzipien, die die Bibel uns bringt und die wir uns heute auch teilweise anschauen, die lassen sich auch schon für jetzt, wenn ihr eine Beziehung startet, wenn ihr einen Weg losgeht, darauf übertragen.
Und in dem, was Tobi gerade ausgeführt hat, ist es natürlich ein toller, eigentlich voll die schöne Chance, irgendwie auch so ein Stück weit, dass man Leitlinien für Beziehungen hat. Und genau das wollen wir eigentlich mit euch jetzt auch in den Mittelpunkt stellen. Wir haben uns überlegt, in der Fülle des Themas, was knallen wir euch heute vor den Kopf ein Stück weit? Und wir haben uns dafür entschlossen, Gottes Design mit euch anzuschauen. Was Tobi gerade auch schon in ganz schöner Weise angedeutet hat, ist, wie hat Gott das angelegt? Wie hat er das designt? Er ist derjenige, der Mann und Frau schafft und sagt, es ist sehr gut. Er ist derjenige, der Liebe, der Romantik, der Sexualität, der Treue, der Familie, der all diese Dinge sich ausgedacht hat und der den Kern davon geschaffen hat, so ein Stück weit. Und wie bei vielen Themen, so auch bei dem Thema in, glaube ich, vielleicht nochmal intensiverer Weise, ist dieses perfekte Bild ultra angefochten einfach, weil wir von unseren eigenen Sehnsüchten, von unseren eigenen Wünschen uns teilweise in die Irre führen lassen, dieses Design anzuschauen. Da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich musste irgendwie auch immer wieder in der Vorbereitung an den Vers denken aus Jeremia 2, wo es heißt, wo es Gott so sehr bedauert, dass sie ihn, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen haben, um löchrige Zisternen, um löchrige Brunnen zu graben. Also dieses Thema ist einfach besonders, besonders herausgefordert darin, dass wir uns löchrige Brunnen graben. Das heißt, dass wir Fake-Konzepte basteln, anstatt zu dieser lebendigen Quelle zu gehen, anstatt dass wir tiefer eintauchen in Gottes Design. Und wenn wir uns das vor Augen malen, was Gottes Design ist, dann könnte man sich das ja ein Stück weit relativ statisch vorstellen. Wir stellen euch das jetzt vor und ihr sitzt da, ihr guckt euch das an und gleicht euer eigenes Leben dazu ab und wie kommt ihr näher dahin? Und da wollen wir vorbeugen, weil wir glauben, dass das nicht der Grundgedanke ist. Wir glauben nämlich, dass Gottes Design zusammenfließt mit deinem individuellen Beziehungsweg. Deswegen haben wir das da auch als Überschrift gewählt. Gottes Design und dein individueller Beziehungsweg. Was genau meinen wir damit? Wir glauben, dass Gott Gedanken hat, seinen wunderschönen Beziehungsweg mit dir Schritt für Schritt zu gestalten und zu leben. Und der sieht anders aus bei mir als bei dir. Der sieht anders aus bei dir als bei deinem rechten Nachbarn, bei dir als mit deinem linken Nachbarn, es sei denn, vielleicht ihr habt einen gemeinsamen Beziehungsweg oder es wird noch ein gemeinsamer Beziehungsweg entstehen. Guckt euch doch mal um. Nein, Spaß. Es ist eine Individualität in dem Konzept. Und das also ist einfach ein schöner Gedanke, finde ich, weil du nicht dahin arbeiten musst, an dem Abend danach rauszugehen und zu denken, yes, jetzt versuche ich, wie Anna und Tobi Beziehung zu leben oder yes, jetzt versuche ich, wie der oder der, sondern du hast deinen eigenen Weg mit Gott und dazu wollen wir dir heute Abend auch einfach echt, echt Mut machen, den weiter zu gehen und weiter zu entdecken, ohne dich verunsichern zu lassen durch andere.
Und da könnt sich jetzt so ein bisschen raushauen mit so einem Hokuspokus-Denken. Nach dem Motto, wenn es einen einzigartigen Beziehungsweg gibt, dann hat ihn Gott bestimmt irgendwie vorbereitet und ich muss den einfach nur herausfinden und dann wird's gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal drum gebetet hast, Gott, zeig mir den Partner, gib mir ein Zeichen und so weiter. Das kannst du ja von Gott alles wünschen, aber nur mal an der Stelle ganz wichtig, ist dir nirgends in der Bibel zugesagt und nirgends sagt Gott, dass du das so machen brauchst, dass du sozusagen vorher herausfinden musst, was hat Gott für einen Weg für mich, damit du dann hinterher dackeln willst. Ganz anders, was wir dir heute sagen, ist eher, was sind Gottes Gedanken und wenn du die verstehst, dann darfst du einfach mutig damit Schritte gehen, Step by Step, auf deinem Beziehungsweg und genau, manchmal haut es uns da so raus und wir denken, irgendwo hat Gott einen Partner für mich vorbereitet und so weiter und dann wird es ganz schräg, es ist viel mehr Freiheit. Du darfst einfach den Rahmen, den Gott gibt und darin dann weitergehen, den schauen wir uns auch noch mehr an.
Ja, voll gut, dass du das nochmal gesagt hast. Es ist einfach neu für uns, eine Predigt zu zweit zu halten, gell? Wollte ich gerade einfach nur mal sagen.
Echt, wir haben es schon ein paar Mal
gemacht.
Ich
habe noch nie eine Predigt. Also ich weiß nicht, inwiefern ich halt, weißt du, dann irgendwie sowas zu dir sagen kann oder nicht. Können wir das machen, so ein bisschen?
Also. Keine Ahnung, wenn es jetzt noch länger wird, wird es, glaube ich, unangenehm. Okay. Also, weiter geht's. Dein einmaliger, dein einzigartiger Beziehungsweg. Wenn, wir haben hier ja so vier Wege, du kannst ja mal raussuchen, wer von den vier Männchen du bist. Du leg dich mal auf einen Weg fest. Und natürlich ist die spannende Frage, wo geht der Weg so weiterhin? Und das ist auch schon eine Gefahr, es kann sich da ja enorm viel drum drehen. Wie geht's weiter, wann kriege ich einen Partner oder auch nicht und so weiter und so fort. Das kann ja unfassbar zentral im Leben sein, sodass sich fast alles drum dreht. Aber mal ganz klassisch gesagt, gibt es eigentlich zwei grundsätzliche Lebensmodelle, zwei grundsätzliche Arten, wie die Wege halt so weiter verlaufen können. Und zwar, entweder kann es sein, irgendwann führen Wege zusammen und dann ist man in einer Beziehung, oder der Weg geht allein weiter. Und dieses Oh, das ist eine gute Vorlage, ist wirklich eine gute Vorlage an der Stelle, das gerade kam, bei den Wegen, die allein bleiben. Natürlich ist unser Schwerpunkt heute auf Beziehung und Ehe, aber an der Stelle würde ich dich gerne mal fragen, was wäre, wenn dein Weg der äußere ist? Und wenn er auch bis zu diesen Alterszahlen so bleiben würde, was wäre dann? Ich bin mir nicht so sicher, ob du weißt, wer eigentlich die erfüllteste und glücklichste Person auf dieser Welt war, die je gelebt hat. Die klassische Antwort stimmt, Jesus. Ach, Jesus war Single. Was? Schon, ja. Und Paulus war ja auch Single. Und wenn ihr die Texte von ihm liest, dann war der Mann erfüllt. Voller Leben, voller Leidenschaft. So viel Tiefe. Und er gibt uns auch einen Text mit. Und ich glaube, an der Stelle ist es gut, es mal zu lesen, bevor wir hier weitergehen. 1. Korinther 7, lesen wir zusammen.
Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig ist an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt.
So, heißt es jetzt, es war's mit heiraten? Oder haben Anna und ich irgendwas falsch gemacht? Natürlich heißt es nicht. Aber Paulus ist hier an der Stelle was ganz wichtig, doppelt zu unterstreichen. Und zwar, dass es eine Gefahr gibt, aus Gottes Design ein Ego-Design zu machen. Eine Gefahr, dass du manchmal vielleicht sogar ohne zu merken, gar nicht das lebst, was Gott sich vorgestellt hat in einer Beziehung, sondern eigentlich stehst im Zentrum du. Eine Lüge, die manchmal gar nicht so richtig merklich einfach so parallel geht. Und du kannst ein bisschen spüren, wie viel Kraft dieses Denken in dir hat, wenn du dir überlegst, hey, was wäre denn jetzt, wenn ich bis 83 einfach, wenn ich lebe ohne Beziehung, wenn ich Single bleiben würde. Nur, dass es klar ist, von Gottes Gedanken her, von Gottes Design her ist es absolut gleichwertig. Kein bisschen Unterschied. Boah, wir Gemeinden, wir verkacken es teilweise so, weil Ehe voll krass glorifiziert wird und Beziehung und alles. Wäre das ein entscheidendes Element meines Lebens? Nein, wenn es fehlt, dann bist du ja in guter Gemeinschaft mit Jesus, oder? Das ist schon wichtig, vorne rauszuschicken, dass das heute eine Schräglage kriegt oder so. So nach dem Motto, wir hauen hier eine Schatzkarte raus und ihr müsst nur nachgehen und dann kommt ihr zum Schatz der Beziehung oder so und habt euer Glück gefunden. Den eigentlichen Schatz haben wir in Jesus. Und ob ich dann mit ihm Beziehung lebe oder ob ich eher Single bin, beides möglich, beides gleichwertig. Bei beidem ein Leben in purer Fülle möglich. Das ist auf jeden Fall Gottes Design dahin. Wir gehen weiter zu, wo kommst du her? Weil wenn du deinen einzigartigen Beziehungsweg hast, den du gehst, dann hast du ja einiges schon erlebt. Und wir glauben, dass es wichtig ist, da auch mal drauf zu schauen. Und vielleicht sagst du, hey, ich sitze hier drin und mir geht's eigentlich gut gerade in dem Bereich. Also vielleicht bist du ja glücklich in einer Beziehung und irgendwie gut unterwegs. Oder vielleicht bist du gerade mit jemand auf dem Weg in eine Beziehung. Dann ist es natürlich ein bisschen prickelnd und so. Vielleicht bist du auch ganz entspannt und sagst, boah, brauchst gerade eigentlich nicht. Ist jetzt nicht so meins gerade. Mal sehen, wie es weitergeht. Oder vielleicht hast du auch einfach wenig blöde Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Vielleicht hast du auch Eltern, die Beziehung gut vorleben. Und prinzipiell ist einfach okay, der Bereich bei dir. Kann sein, dass du so hier bist. Dann würde ich an deiner Stelle Gott einfach mal Danke sagen. Weil es ist wahrscheinlich eher die Ausnahme wie die Regel, dass du so, dass dein Beziehungsweg bis dahin so aussehen darf.
Ja, wahrscheinlicher ist der Fall, dass ihr drin sitzt und schon innerlich ein Stück weit zurückweicht vor uns innerlich. Wenn wir jetzt kommen mit Einmaligkeit, mit Gottes Design, mit seiner perfekten, reinen Idee und ihr euch innerlich denkt, wenn du wüsstest, was ich schon erlebt habe in dem Bereich, wenn du wüsstest, wo ich stehe, welche Beziehungen ich schon hinter mir habe und die einfach kläglich gescheitert sind, wenn du wüsstest, wie ich meine Beziehung momentan lebe, wie ich vielleicht reingestolpert bin in die Beziehung, so wie es bei uns auch, würde ich sagen, eher ein Reinstolpern war, auch im sexuellen Bereich oder im emotionalen Bereich, wie du mitten in der Beziehung dich schon wiederfindest und du nur so denkst, oh, jetzt kommt sie mit Gottes Design und ich stehe hier irgendwie. Oder du dich in dem Bereich eher davon prägen lässt, wie du vielleicht als Frau die Blicke von Männern auf dich ziehen kannst, mit Outfit, mit deinem körperlichen Verhalten, mit dem, was du sagst, wie du Männer an dich binden kannst, emotional, mit all den Sachen, die da vielleicht in dir sind.
Oder vielleicht gehst du auch einen Schritt weiter und nutzt einfach, dass du andere, auch andere Männer sexuell befriedigst, einfach damit du beachtet wirst. Vielleicht hast du auch eine Trennung hinter dir, vielleicht hattest du auch schon Sex mit 1, 2, 3, 4 oder mehr Partner, Partnerinnen. Vielleicht merkst du auch, dass du dich als junger Mann eigentlich nur zu Jungs und jungen Männern hingezogen fühlst. Es kann sein, dass du als Mädchen einfach nur romantische und auch erotische Gefühle zu anderen Mädchen, zu anderen Frauen hast. Und es kann genauso sein, dass du dich hingezogen fühlst zu Kindern, auch auf körperlicher Ebene oder auch zu älteren Menschen oder sowas. Und für alle, die jetzt so eine Tendenz haben, das schwierig zu finden oder zu schmunzeln, stell dir kurz mal vor, dein bester Freund kommt zu dir und sagt, weißt du was, ich habe einfach nur die Gefühle. Weißt du was, ich will gut mit Kindern umgehen, aber da kommen andere Gefühle. Ich habe es an christlichen, alles, was ich gerade gesagt habe, schon erlebt in christlichen Kreisen. Also, wenn du so unreif bist und ich verstehe es, ich war es in deinem Alter auch so, da eher dann drüber zu kichern oder auch hier und da mal einen dummen Spruch drüber machst, dann lass uns doch einfach an der Stelle sagen, wir machen das nie wieder. Weil wenn man sowas hat und so einen Zustand und es ist real und hier drin ist wahrscheinlich, dass in allen Beispielen, die ich gerade gesagt habe, Leute sitzen, denen es innerlich so geht, dann ist es eine schwierige Situation und die ist richtig herausfordernd. Und dann ist es nicht so cool, wenn wir als diejenigen, die nicht mit so einer Herausforderung umgehen müssen, da dumme Sprüche, Witze und blödes Gelächter drüber machen. Merkt ihr das? Ist wichtig. Vielleicht hast du virtuell auch schon hunderte nackte Frauen gesehen, so wie ich in eurem Alter. Vielleicht erinnerst du dich noch nicht mal mehr an die Gesichter, sondern nur an die Körper. Ist krass, gell? Vielleicht hast du so vielen bei Sex im Porno schon zugeschaut, dass du gar nicht mehr weißt, wie viele eigentlich.
Vielleicht bist du in deinem Schrei nach Aufmerksamkeit auch schon so weit gegangen, dass du über irgendeine Social-Media-Form Bikini-Bilder von dir geschickt hast. Das ging mir in eurem Alter so. Oder Nacktbilder oder was auch immer.
Und vielleicht hast du auch Mädels oder deine Partnerin dahin manipuliert, dass sie dir mehr von sich gibt, wie sie es eigentlich wollte. Vielleicht hast du Grenzen bei anderen Jungs, Mädels nicht geachtet. Vielleicht hast du auch Personen ausgenutzt, warst untreu oder halt einfach nicht liebevoll in Beziehung oder im Kennenlernen, so wie ich früher mit einem Mädchen. Dann würde ich an der Stelle gern was ganz Wichtiges vorneweg sagen. Kriegen wir das in den Griff? Super. Klang ein bisschen wie Mario Kart. Dann an der Stelle was ganz, ganz Wichtiges, wenn es um Thema Scheitern geht. Jesus liebt dich in deinem Scheitern. In jedem Fehler. Er liebte Petrus, als er ihn gerade verraten hat und ihm gesagt hat, dass er ihn noch nicht mal kennt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich Prostituierte bei Jesus wohlfühlen und geborgen und geschützt, während die anderen Menschen sie verurteilen? Jesus richtet die im Staub liegende, halbnackte Ehebrecherin einfach auf und spricht ihr wieder Würde zu. Jesus sieht diese Samariterin in Johannes 4, die 5 Ehen an die Wand gefahren hat, jetzt eine offene Beziehung lebt und ewig weit weg ist von Gottes Design. Jesus liebt dich in deinem Scheitern.
Und welcher Punkt sich natürlich auch untermischt, neben dem, ob es dir vielleicht gut geht, ob du vielleicht in dem Bereich schon gescheitert bist, ist einfach auch der Aspekt, wo du dir die Frage stellen kannst, wo bist du in dem Bereich vielleicht schon verletzt worden? Gab es schon Personen, die dich in dem Punkt einfach irgendwie nicht ernst genommen haben, die dich verarscht haben, die dir Hoffnung gemacht haben und dich dann leichtfertig wieder fallen gelassen haben, die dich irgendwie auch ein Stück weiter haben auflaufen lassen oder die ja eure Liebe einfach nicht erwidert haben, was ja voll okay ist. Es muss niemand, sag ich mal, mit irgendjemand sich anfreunden, aber es tut trotzdem unglaublich weh, wenn man gekorbt wird, wenn das der andere nicht so erwidert. Vielleicht erlebst du aber auch in deiner Family, wie dir Beziehung vorgelebt wird und das verletzt dich auch, wie es einfach nicht gut ist, wie es einfach ultra belastend und schmerzhaft ist, weil vielleicht deine Eltern getrennt sind oder du einfach eine ungute Beziehung erlebst in deiner nächsten Familie.
Es kann auch sein, und das ist sicherlich besonders schrecklich, aber es ist eher vieles schlimm, was wir gerade sagen, dass dir jemand Gewalt angetan hat, aus deiner Familie, aus einem sonstigen Umfeld. Und ich mache dir so Mut, wenn du das noch mit niemand besprochen hast, dann lass das nicht für dich, sondern bring das ans Licht, so schwer wie das auch ist und so viel Scham da ist. Es ist nicht deine Schuld und es ist wichtig, darüber zu reden. Mach das. Vielleicht wünschst du dir auch so sehr eine Beziehung, dass es einfach für dich wehtut, dass du noch keine hast. Und es kann auch sein, dass du Angst hast, weil gefühlt war noch nie jemand nicht in dich verliebt, immer nur in andere. Und du willst ja auch mal Ehe und Familie. Aber was, wenn dich einfach niemand will? Vielleicht hast du diese Angst. Vielleicht will mich einfach niemand. Und ich glaube, ihr merkt, dieser Lebensbereich, der geht schon krass tief, wenn man sich ihm ehrlich stellt. So tief wie eigentlich kaum ein anderer Lebensbereich.
Und genau aus dem Grund haben wir auch gerade so viele Beispiele gebracht. Vielleicht hast du dich gefragt, okay Leute, es hätten auch 2, 3 gereicht. Aber uns war das so wichtig, genau aus dem Aspekt, weil wir glauben, dass in diesem Bereich, dass die Dinge halt sehr, sehr nahe gehen und sich in ihrer zerstörerischen Kraft ultra entfalten können in unserem Herz. Und gleichzeitig, was Tobi schon in so schöner Weise gesagt hat, genau der Punkt ist, wo Jesus uns begegnen möchte. Und das soll jetzt nicht irgendwie wie so eine harmonische Happy-End-Lösung klingen, sondern das ist wirklich, mir fehlen die Worte, das ist Heil in Dunkelheit, das ist Licht in Dunkelheit, das ist ein Begegnen von Jesus genau an den Orten, wo du wirklich niemanden haben möchtest, weil du denkst so, nur allein der Blick darauf tut so weh und ist so eine schlimme Wunde ein Stück weit. Und deswegen war es uns irgendwie wichtig, das so ein Stück weit aufzufächern, um euch zu sagen, Vergebung ist genau der Ort, der hier hingehört. Und Heilung ist das, was sich Jesus wünscht, genau für diesen Bereich.
Und wir haben bewusst ein bisschen auch was von uns geteilt und ihr könnt auch mehr nachfragen, wenn ihr das möchtet, sowieso alles mögliche. Ihr könnt auch andere Mitarbeiter fragen, einfach weil wir euch auch Mut machen wollen. Redet drüber, bringt es ans Licht, lasst für euch beten. Es ist wichtig, dass da Wege, Heilungswege, Vergebungswege, dass das anfängt, dass Jesus daran kann.
Ein Bild, das Tobi und ich für dieses Thema voll gern verwenden, ist das Bild der Konservendose.
Und zwar im Zusammenhang damit, was dich geprägt hat. Das ist sozusagen das, was das jetzt bündelt. Wo geht es hin? wo kommst du her? Und dieses, was da steht, heißt, was hat dich geprägt? Also was steckt eigentlich in dir drin rund um Beziehung? Das hängt natürlich auch krass damit zusammen, wo du herkommst und was so deine Wünsche für die Zukunft sind.
Mal Hand aufs Herz, wer wärmt sich sein Mittagessen gerne aus einer Konservendose auf, wenn die Eltern nicht da sind?
Danke. Die Zeit von Konservendosen ist, glaube ich, vorbei einfach.
Was?
Aber das Wort finde ich immer noch stark.
Ich wollte nur vergewissern, dass Sie auch wissen, was eine Konservendose ist. Also das, was ist so, wisst ihr, wo so Mais und Linsen und Würstchen manchmal?
Ich glaube, auf dem Level sind sie schon.
Also der Grundgedanke ist, hier drin, und das haben wir jetzt gerade in Fülle aufgezählt, stecken eure Erlebnisse, die in diesem ganzen Themenbereich schon vorgefallen sind, eure Emotionen, eure Überzeugungen. Ich kürze das mal kurz ab. Also wer schon mal Konservendosen genossen hat, wir machen das wirklich eigentlich fast nie, gell? Nur in, ja, manchmal.
Ich sag ja, die Zeit ist vorbei.
Dann eher eine Tiefkühlpizza halt irgendwie, wenn es schnell gehen muss oder so. Wer schon mal so eine Büchse genossen hat, weiß, da ist wirklich manchmal so viel, manchmal auch undefinierbares Zeug drin. Also da ist wirklich, es ist viel drin so. Und das ist das Bild. Ihr kommt, ihr startet und ihr habt viel in euch drin, was das Thema anbelangt.
Ich weiß noch bei mir, was ich zum Beispiel gerade mal als Beispiel, was da so drin sein kann. Irgendwann habe ich mal gemerkt, hey, in mir ist sowas drin wie, ich verdiene Anna einfach nicht. Sowas. Und die Reaktion darauf war, ich brauche Anna, damit ich Wert kriege. Die sollte so ein Wertloch in mir ausfüllen. Und das ist so ein Ding, es kann sein, wir haben da drin so Löcher, und die wollen wir dann irgendwie mit Beziehung stopfen, das irgendwie ausgleichen. Es war ganz ungesund, daraus kamen auch ganz ungesunde Verhaltensweisen. Und es ist wichtig zu wissen, hey, was ist da denn mit mir drin? Weil wenn wir einen Blick auf Gottes Design richten wollen, dann kann es sonst wirken wie so eine Blockade, das den Weg dahin irgendwie versperrt. Und wir gehen jetzt weiter und gehen in den ersten Step rein, Gottes Design zu verstehen. Schauen uns das an. Und wir wollen dich dabei herausfordern, wenn wir jetzt darüber sprechen, immer auch so ein bisschen deine Konservendose mit zu überlegen, hey, okay, mit meinem Weg, mit dem, was ich erlebt habe, was ist denn in mir und wie wirkt es auf mich, was Gottes Design ist? Oder hänge ich vielleicht eher in so einem Ego-Design, dass es mehr um mich geht? Und da wollen wir gern mit euch jetzt einfach tiefer reingehen.
Und da gibt es einfach drei absolute, wie soll ich sagen, Knaller Bibelstellen, also die muss man kennen zu diesem Thema, die sind einfach so zentral und die können wir euch nicht vorenthalten und deswegen, willst du die vorlesen?
1. Mose 2, 24, vor dem Sündenfall, einfach diese pure Idee Gottes, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und in der Diskussion über Scheidung von Jesus mit den Pharisäern sagt Jesus, er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und Epheser 5, 31 bis 32 geht Paulus dann wie nochmal eine Perspektive tiefer und sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde.
Wir haben jetzt viel von Gottes Design gesprochen und jetzt wollen wir eben dafür sorgen, dass wir das auch ein Stück weit mehr verstehen, mehr umreißen. Was bedeutet es? Und in diesen Bibelstellen, da spricht heraus, was überhaupt die Vision, was überhaupt die Ehevision ist, was die Zielperspektive davon ist, dass du überhaupt eine Beziehung eingehst oder so der Grundgedanke Gottes. Und ich finde, in Epheser strahlt es besonders schön wieder, dass eine Ehe, eine Beziehung ein Ort sein sollte, wo Gottes Liebe wiedergespiegelt wird. Gottes Liebe ist natürlich ein abstraktes Konzept, runtergebrochen oder nochmal konkreter gefasst, finde ich, machen zwei oder haben wir so herausgearbeitet, sind zwei Aspekte da im Thema Beziehung besonders aussagekräftig. Und zwar einmal drückt es Gottes Liebe natürlich immens aus, wenn wir sagen, es ist eine entschiedene und eine treue Liebe. Wenn wir unserem Partner sagen, ja, ich liebe dich bedingungslos für immer.
Und das Geniale dabei ist ja, dass Gott uns so liebt und er liebt uns tatsächlich so. Wir versuchen das vielleicht, aber er liebt uns wirklich so. Römer 5, Vers 8, da steht zum Beispiel, dass darin hat uns Gott seine Liebe bewiesen, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als du gar nicht nach Gott gefragt hast, hast gar nichts dazu beigetragen, dass Jesus sich für dich gegeben hat. Und deswegen ist es wie so, dass in Gottes Herzen ist ein Platz für dich. Ist einfach ein Ja zu dir. Du kannst daran gar nichts ändern, ob du willst oder nicht. Ist einfach wie in Gottes Herzen Platz für jeden von uns, wo ein Ja über dir steht. Ich habe ein Ja zu dir. Vielleicht egal, was du tust, was immer passiert, das ist bedingungslose Liebe.
Genau, und das ist der Grundgedanke, dass wir uns das in dem Rahmen dieser Beziehung zusprechen und diesen Platz im Herzen, wie du es gerade cool formuliert hast, finde ich auch echt einräumen. Absolut abgefahren. Und der zweite Aspekt ist die Du-Perspektive, die uns auch widerstrebt, würde ich sagen, aber die Gottes Wesen ultra ausstrahlt. Nämlich die Frage, die in der Beziehung im Zentrum steht, ist nicht das, was ich bekomme, sondern das, was ich geben kann. Da ist natürlich Jesus das perfekte Beispiel, der sich selbst gegeben hat, diese aufopferungsvolle Liebe, der ein weiterer Kernaspekt von dieser Vision von Ehe. Mhm.
Und wenn jetzt die Zeit ist, wo du vielleicht im Vortrag so ein bisschen anfängst abzuhängen, dann liegt es daran, wie es bei mir auch war, als ich in eurer Zeit war, da war es auch so, bockt mich jetzt eigentlich nicht so krass. Also klingt irgendwie jetzt Gott widerspiegeln als Vision von Ehe, come on, also... Es ist einfach stark mit Jungs, Mädels, dieses Prickelnde, das Schreiben, die Kommentare und so weiter. Ja, genau deswegen reden wir ja drüber, dass du dich mal ein bisschen fragst, sag mal, um was drehe ich mich eigentlich? Pinsel ich mein Beziehungsleben nur so ein bisschen christlich an, damit es okay ist? Oder ist es wirklich durchdrungen von Gottes Vision? Weil wenn wir jetzt über Leitplanken sprechen, dann gibt es nämlich die Gefahr, und das passiert manchmal, wir leben Beziehungen eigentlich krank egoistisch, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Es geht einfach um unsere Erfüllung und hoffentlich kriege ich jemanden, der mich erfüllt und so weiter und ich will glücklich werden. Aber wir packen da christliche Leitplanken dazu. Und dann wird es manchmal sozusagen, geht es halt durch als christliche Beziehung, völliger Schwachsinn. Die Leitplanken, die sozusagen den Weg rechts und links umrahmen, die sind ohne diese Füllung, verfehlen die ihr eigentliches Ziel. Aber trotzdem gehören zu Gottes Design gottgesetzte Leitplanken. Und in diesem Vers, den wir ja jetzt an drei Stellen hatten, diese Grundidee Gottes, die Gott selber sagt, die Jesus zitiert, die Paulus zitiert, diesem Grundgedanken vorangestellt ist natürlich das, was wir die ganze Zeit jetzt schon in dieser JK hatten. Göttlich lieben ist eine Leitplanke, die als Prinzip gilt, so wie es Kiki auch heute gesagt hat, so wie es gestern Morgen war, alles geschehen. Liebe, göttliche Liebe ist einfach eine Leitplanke, eine Orientierung, die das Ganze durchzieht. Aber in dem Vers selber wird natürlich eins ganz deutlich, Mann und Frau, so hat sich's Gott gedacht. Das bleibt ja so. Ist auch egal, wie es umgedeutet wird, egal auch, wie die Menschheit darum kämpft, sich vom Biologischen zu verabschieden, Mann und Frau und auch alle Einzel- und Ausnahmefälle, die man nicht ganz sauber einordnen kann, und es gibt es ja, ändern daran nichts, dass es Gott so sich gedacht hat. Trotzdem muss man dann gut überlegen, wie man damit umgeht. Aber Mann und Frau. Eine Partnerin oder ein Partner ein Leben lang ist auch Teil davon. Das ist gemeint mit diesem, sie kleben zusammen, ist das Wort, was da steht, ist wie Klebstoff, man klebt zusammen, man wird eins, aus zwei wird eins. Das sind ja alles so krasse, so starke Formulierungen auch. Zur Partnerwahl, da schauen wir uns zwei andere Stellen an. Einmal 1. Korinther 7, Vers 39. Da geht es so ein bisschen um Beziehungen und so weiter. Und da schreibt Paulus dann, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, also stirbt, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Und das ist ein wichtiger Zusatz. Geht es eigentlich darum, okay, dass man einfach wieder heiraten kann, wenn der Partner gestorben ist, man verwirrt wird ist. Aber dann dieser Zusatz im Herrn. So. Und nächste Stelle, die klassische Stelle in diesem Zusammenhang, zieht nicht an einem Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ist keine Abwertung von jemandem, der nicht glaubt. Jesus liebt ja so sehr. Man sieht es an allen Ecken und Enden, wie sehr Leute liebt, die noch nicht an ihn glauben. Aber trotzdem sagt Gott auch immer deutlich, hey, aber dann bist du verloren oder in Finsternis oder geistlich tot. Das wird trotzdem auch deutlich gesagt und es passt dann nicht zusammen. Und wenn du bei der Partnerwahl dir überlegst, hey, was sagt Gott dazu, dann ist es biblisch einfach so, dass Gott eigentlich nur sagt, hey, ein Kind Gottes. Das ist die Voraussetzung, wenn du Beziehung und Ehe nach göttlichem Design leben willst, dann ist es wichtig, dass ihr beide zu mir gehört. Das liegt einmal daran, in dem Grundsätzlichen, hey, weil wenn man eins ist und gleichzeitig sagt, hey, Jesus soll mein Alles sein und ich lebe voll mit ihm, das kann niemals funktionieren, wenn die Person, mit der ich eins bin, das nicht teilt und eine ganz andere Lebensvoraussetzung hat. Und fast die allermeisten Beziehungen, die ich kenne, die längere Zeit gläubig und nicht gläubig sind, die kriegen das auch richtig zu spüren, dass das richtig herausfordernd wird, ist das eine. Und das andere ist, die beiden Stellen hier unterstreichen es ja. Und es ist biblisch auch keine schwammige Frage, sondern es ist einfach klar, Beziehung und Ehe, muss gar niemand, aber wenn ich so leben will, wie Gott sich das gedacht hat, dann macht es nur Sinn, wenn wir beide zu Jesus gehören und nicht nur eine Person. Und jetzt, wenn wir so dieses Gottes Design so mal grob umrissen vor uns stehen haben, dann ist die Frage, was sagt eigentlich so dieses Ego-Design? Das sagt so ein bisschen, hey, die Vision von Beziehung, Ehe ist, dass es einfach ein möglicher Weg ist zur Selbsterfüllung. Eine mögliche Variante, kann die man wählen muss, aber wenn sie mir gut tut, dann nehme ich sie zur Selbsterfüllung. Selbsterfüllung kann unterschiedlich sein. Für manche ist es einfach Gefühlserlebnis, für andere ist es abenteuerliches Sexleben und für manche ist es eine ganz klassisch christlich-traditionelle treue Beziehung. Unterschiedlich, wie man es füllt, aber im Zentrum steht eben für meine Erfüllung. Und wenn die wankt, dann ist es auch der Grund, warum ich die Beziehung wieder skippen kann. Und die Leitplanken sind nicht Gott gesetzt, sondern einfach selbst gesetzt und eben veränderbar. Veränderbar nach dem, wie es sozusagen gerade reinpasst. Je nachdem, natürlich setzen sich auch Personen, denen Gottes Design egal ist, irgendwelche Orientierungen und Leitplanken in Beziehung. Aber halt immer so, wie bringt es mir Erfüllung, wie passt es für mich? Genau. Und jetzt die Frage zu dir, deine Konservendose. Welche Vision siehst du in Beziehung? Wir haben dich doch vorhin gefragt, warum möchtest du Beziehung? Möchtest du Beziehung für dich oder möchtest du ein Gegenüber lieben? Das ist schon ein Unterschied, gell? Ist auch gar nicht so leicht, weil man kennt ja die richtige Antwort. Ich finde, es zeigt sich manchmal, wo wir so eher drin sind. Ich finde, es zeigt sich oft, wenn man sich verliebt halt in eine nichtgläubige Person. Ich kenne so viele. Ich war nicht in der Situation und ich weiß, es ist ultra herausfordernd, da gute Freunde, aber so viele, dann verschiebt man halt so ein bisschen die Leitplanken. Man will halt doch dieses haben. Oder wenn die Gefühle weg sind, dann so viele Gläubige sagen, wenn die Gefühle weg sind und es ist ja noch keine Ehe und so, dann skipp ich es halt. Was ist das denn für ein Grund, wenn die Gefühle weg sind und ich skipp's, dann heißt es ja, es geht um mich, meine Gefühle. Oder wie wir damals, das weiß ich noch, liebevoll gegenüber Anna wäre ja gewesen, dass ich sage, hey, komm Anna, lass uns körperliches Sex und so weiter, lass uns das so leben, wie Gott sich das gedacht hat, weil ich glaube, das ist das Schönste für dich und für mich und es ist eine richtig gute Idee von Gott. Und es war aber anders. Ich habe das erst so, ich wollte das so pushen, ich wollte das halt für mich und natürlich, es gibt es auch anders, aber ich war jetzt nicht gemein zu Anna oder sowas, aber trotzdem war es lieblos und egoistisch, weil es ging mir halt um mich und ich fand es besser im Zimmer zu chillen, weil da war die Möglichkeit, dass irgendwie ein bisschen was Körperliches läuft, statt rauszugehen, weil draußen ist halt schwieriger und so ein Denken ist da drin und wenn du in Beziehung bist, warst oder da das mal beginnst, dann wird dir das sehr wahrscheinlich so Sachen begegnen. Und ich sehe gerade bei den gottgesetzten Leitplanken, da fehlt auch dieser richtig schöne Punkt von Sex und dass Sex von Gott in die Ehe gelegt ist. Das sieht man an diesem Vers daran, dass dieses deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist wie eine Schrittfolge. Vater und Mutter verlassen, also Abnabelung vom Elternhaus, seiner Frau anhängen, eine gemeinsame Einheit bilden. Und damit ist in dem Zusammenhang der rechtliche Rahmen auch gemeint, der in der jeweiligen Kultur gilt. Und es ist eben bei uns die standesamtliche Eheschließung und die zwei werden ein Fleisch, dann ist eine Reihenfolge. Warum macht es Gott? Gott macht es, ich weiß nicht, ob du schon mal ein gekautes Kaugummi bewacht hast, so dass du auf deinem Tisch klebt. Keiner würde ein gekautes Kaugummi bewachen. Aber jetzt stell dir mal vor, auf deinem Tisch liegt ein Diamant, der 500.000 Euro wert ist. Ach du Scheiße, du wirst ja völlig durchdrehen. Und dann kommt jemand in den Raum, den du nicht kennst. Du bist ja völlig aus dem Häus. Was mache ich denn da? Ich würde ihn, glaube ich, essen. Das ist ja ziemlich safe. Also, aber wie auch immer. So, und das ist der Gedankengang, warum Sex in die Ehe gehört, weil es aus Gottes Sicht was Kostbares ist. Und es ist egal, wie inflationär unsere Welt es darstellt. Und ja, du ziehst dir ziemlich wahrscheinlich einen Haufen Serien, Filme, YouTuber, was auch immer rein, Stories, Jokes, Witze, wo Sex einfach inflationär behandelt wird. Einfach ist eine austauschbare Sache. Tinder, weiß nicht, wie viele da drin sind, aber kriegt es vielleicht mit, man hat ein Match und so weiter. Ist einfach so viele Leute, ich habe ja studiert, ganz viele sagen, ich kriege gar keine Partner, die eine Beziehung wollen. Leute wollen einfach unverbindlich Sex haben und so. Wird inflationär behandelt, wird entwertet. Das Bittere bei allem, was ich jetzt sage, in den meisten von uns Männern ist ja ein Teil, wo es so sagt, oh, das ist aber schon auch cool einfach so. Flatrate-Bordelle und so weiter. Ist so krass unsere Zeit. Aber ich frage es halt, ist Gottes Design wahr oder nicht? Und nach Gottes Design ist es einfach was Kostbares. Und deswegen ist es auch wertvoll, dass du als Frau, als junge Frau, deinem Partner das ermöglichst und als junger Mann, deiner Partnerin das ermöglichst, diesen Schatz so zu behandeln. Zu sagen, hey, okay, das ist so ein Wert und ich will das dem Wert auch geben. Und deswegen ist es reingepackt in diesen Schutzrahmen. Und dann ist es so ein vorfreudiges. Und das ist, glaube ich, eigentlich das, wie man in guter Weise wartet, wie man in verkrampfter Weise damit rumhantiert und so. Aber in guter Weise wartet man, glaube ich, so vorfreudig nach dem Motto, hey, das ist was richtig Gutes, was Gott sich überlegt hat. Wir dürfen uns vorfreuen. Ich freue mich, wenn ich dich mal genießen kann in der Weise. Aber ich finde es gut, dem diesen Rahmen zu geben, wie Gott es gedacht hat, weil es das im Wert gibt, dass es ein geschützter, ein verlässlicher Rahmen ist. So viel dazu noch.
Alright, wir starten in die Endgerade. Wir haben jetzt gerade den Punkt ausgeführt, Gottes Design verstehen, aber es ist natürlich keine rein abstrakte Sache, sondern es zeigt sich in unserem Leben und deswegen kommen wir jetzt, wie gesagt, zu der Endgerade. Wie können wir Gottes Design leben? Grundsätzlich will ich vorab schieben, das haben wir jetzt gar nicht so, da jetzt, ja, auf jeden Fall will ich vorab schieben, dass es ein Wachstumsprozess ist. Also was immer größer wird. Zum Beispiel, und das ist unser erster Punkt, ist, ich glaube, der absolute Gamechanger an dem, wie ihr in diese Sache reinstartet, dass ihr immer mehr Freude an der Vision gewinnt. An der Vision, dass eure Beziehung göttlich lieben heißen soll. Dass eure Beziehung diese göttliche Liebe widerspiegelt. Das heißt, wie ich anfänglich gesagt habe, ihr findet Freude daran, dass da eine lebendige Quelle des Wassers ist und denkt nicht die ganze Zeit, was verpasse ich, es ist was anderes da, sondern wir finden Freude an der göttlichen Vision von Beziehung. Ist so ein Stück weit der erste Schritt.
Ein zweiter, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt ist eine vertrauensvolle Hingabe von dem Bereich. Vertrauensvoll, weil ich sage, Gott, du bist mein guter Hirte. Denk an Dani, was er uns gesagt hat. Und dir vertraue ich. Und Hingabe heißt, ich gebe was weg. Dein Wille geschehe. Das ist für jeden Lebensbereich ein wichtiger Schritt. Und das ist eine Entscheidung, ist kein Gefühl, ist kein, sehe ich das so, sondern es ist eine Entscheidung. Das könnt ihr heute Abend, später in der Zeit, einfach im Gebet sagen. Und dann kann ich sagen, Gott, ich gebe dir den Bereich Beziehung. Ich gebe dir meinen Beziehungsweg. Mach, was du willst. Dein Wille geschehe. Und dann dürft ihr natürlich voll ehrlich sagen, Gott, ich wünsche mir, wenn das so bei euch ist, ich wünsche mir einen guten Partner, eine gute Partnerin, mit der ich gut Beziehung leben kann, dir nachfolgen kann. Ich wünsche mir das. Aber dein Wille geschehe. Und wenn dein Wille ist, dass ich ohne Partner und ohne Partnerin über diese Erde gehe, dein Wille geschehe. Das heißt Hingabe. Das heißt, ich gebe den Bereich ganz ab. Und ohne dieses Fundament hängst du automatisch in der Fundamentebene im Ego-Design. Gilt auch für alle anderen Lebensbereiche. Gott will dich ganz. Er will die Hingabe, er will alle deine Rechte. Er kann eh machen, was er will. Aber er will, dass du ihm vertraust. Und es zeigt sich in sowas, ob du bereit bist, das zu sagen, Gott, mach, was du willst mit meinem Beziehungsweg. Und wenn ich Single bleibe, bleibe ich Single. Ich habe mit ein paar von euch das schon erlebt, wie sie in dem Thema dann so sich durchgekämpft haben und Anna und ich haben es auch erlebt, wie wir an manchen Stellen das so miteinander auch gesagt haben und dann das gesagt haben, okay, Gott, es gehört dir jetzt, der Bereich, ich gebe das ganz dir ab. Und es ist echt ein Kampf, es ist ein Loslassen. Aber wir glauben, ganz entscheidender Punkt, wenn du nach Gottes Design leben möchtest.
Genau, freudig die Vision umschließen, den Bereich versuchen hinzugeben an Jesus, innerlich loszulassen und im dritten dann zu probieren, aufzustehen, entschieden und mit Du-Perspektive zu leben. Ich würde gern behaupten, dass das bei mir zu Beziehungsstart der Fall war, aufstehen, du-perspektivisch und entschieden zu leben. Aber das war in unserer Beziehung zum Beispiel auch ein Punkt, der erst entstanden ist. Ich würde sagen, wir sind mit 15 zusammengekommen. Ich würde sagen, mit 18, 19 bin ich erst auch ein bisschen schmerzhaft oder sehr schmerzhaft in diese Wahrheit reingestoßen worden oder reingeliebt worden. Aber es ist eine schöne Wahrheit. Ich bin damals...
wie soll ich das? Bester Freund hat sich in dich verliebt.
Genau.
Und du ein bisschen in ihn.
Und das hat mich damals in die Situation geführt, dass ich... dass ich mich entscheiden musste, soll ich meinen Gefühlen folgen, die eher für meinen Freund gesprochen haben, oder mit soll ich bei Tobi bleiben, so ein Stück weit. Und da kam so dieser Punkt, wo ich im Nachhinein gesehen habe, wow, da ist was gewachsen. Ich habe mich letztlich dafür entschlossen, bei Tobi zu bleiben. Und da ist für mich ein Verständnis daraus gewachsen, krass. Ich wäre, also in dem Moment wäre ich rein intuitiv viel lieber auf den anderen Zug aufgesprungen. Und so wie ich mich kenne, hätte ich dann wahrscheinlich nach einem Jahr wieder einen anderen. Also so ein Stück weit, ihr wisst, ihr kennt das Prinzip. Also wenn man seinen Emotionen folgt, in dem Punkt, dann ist man da auch schnell bei vielen Partnern so. Und so dieses Prinzip wurde mir da in seiner Schönheit neu bewusst, weil da würde ich sagen, was in unserer Beziehung angefangen hat zu wachsen, was eine Entschiedenheit und eine Du-Perspektive mit sich gebracht hat, die da immer mehr Raum gefunden hat. Genau, aber ja.
Und ich finde, es ist auch, da ist so eine krasse Schönheit drin und das kannst du dir überlegen, ob du sagst, okay, das will ich mir vornehmen, ich will eigentlich erst eine Beziehung eingehen, wenn ich echt zu einer Person das sagen möchte, dass ich sage, okay, ja, ich liebe dich bedingungslos, für immer mit allem, was zu dir dazugehört, so zu lieben und sich so lieben zu lassen, ist eigentlich so ein schöner und tiefer Gedanke Gottes. Da kannst du ja dann auch überlegen, hey, von so einem Gedankenausgang ist dann voll gut mal zu fragen, macht es Sinn eigentlich, dass ich nach 3 Wochen oder nach ein paar coolen Gesprächen auf JK direkt schon 10 Schritte weitergehe? Oder macht es eigentlich Sinn, dass ich mein Gegenüber wirklich kenne, bevor ich sowas sage und diesen Platz in meinem Herzen einer Person gebe?
Ja. Und in dieser Weise, in dieser bedingungslosen Liebe, diesem Weg folgend, stoßen wir natürlich super schnell an unsere Grenzen. Und den Punkt hatten wir jetzt auch schon total oft in diesen Tagen. Und er ist immer und immer und immer wieder wichtig zu betonen, weil er erst die Kraft von Jesus entfesselt. Nämlich, dass man mit so einem Beziehungskonzept natürlich heillos überfordert dasteht.
Und das ist auch spannend bei dieser Matthäus-Stelle, die wir vorgelesen haben, wenn ihr dort weiterlest aus Matthäus 19. Das sind die Jünger, sagen dann, nachdem sie es gecheckt haben, wie Jesus Beziehung sieht, sagt sie, oh, dann sagen die, ist vielleicht besser, nicht zu heiraten, weil sie einfach überfordert sind von dem, wie krass Jesus das vor Augen malt.
Das ist immer echt erfrischend, gell, dass sie so reagieren. Irgendwie. Ja, das voll schön.
Die reagieren irgendwie oft erfrischend.
Okay, dann heirate ich gar nicht. Irgendwie so.
Genau, und Side Fact, der war für unser Leben wertvoll, ist grundsätzlich wertvoll. Hängt auch mit dieser Überforderung zusammen. Insgesamt sucht euch gute Supporter, gute Ratgeber, gute Leute, die euch begleiten, um auch in einer guten Spur zu bleiben, wenn ihr Beziehung lebt.
Auf jeden Fall, da will ich noch einhaken, weil oft in diesen Situationen, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe mit 18, 19, dein Verstand funktioniert nicht so. Ich hatte keinen Weitblick in der Situation. Und da genau war auch einfach eine Freundin, die mir einfach da eine Wahrheit reingehauen hat, die einfach gesagt hat, jetzt bleibst du beim Tobi. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann... Es ist einfach manchmal schön, in so Situationen jemanden zu haben, der einen klareren Blick hat als man selbst. Okay. Die Überforderung mündet, und das haben wir ein paar Mal jetzt einfach auch schon gesagt, und das wollen wir jetzt im Thema Beziehung einfach auch nochmal betonen, die mündet darin, diese Überforderung, dass wir aufstehen und an der Hand von Jesus, an der Hand von Jesus leben. Und das muss ich, oder das wollen wir mit großer Leidenschaft an der Stelle nochmal betonen, weil man dann innerlich immer so denkt, okay, Konservendose, jetzt ist mein Ziel, nicht mal nochmal eine neue, weil die andere war so groß, jetzt ist mein Ziel, diese Konservendose, in der ihr wahrscheinlich während dem Vortrag viele Dinge identifiziert habt, die da drin stecken, muss ich jetzt maximal heilig füllen, muss jetzt maximal mit goldener Flüssigkeit aus Gottes Herz rein. Das ist natürlich ein Wachstumsprozess und erstrebenswert, aber und das ist uns so wichtig, an der Stelle einfach nochmal zu betonen. Überforderung mündet in, wir geben uns dir neu hin, wir kehren um und wir gehen an deiner Hand weiter. Das heißt, der Kerngedanke ist, streng dich jetzt an, eine gute Beziehung zu führen. Gib alles, hau alles rein, es kommt auf deine Beziehungskompetenz an. Sondern der Kerngedanke ist, eine gute Beziehung geführt ist, eine Beziehung geführt, die an Jesus hingegeben und an seiner Hand sozusagen Beine kriegt. Deswegen personifiziere ich jetzt mal meine Dose.
Ich liebe die Art, wie sie malen. Das ist richtig stark. Überhaupt eine traumhafte Grundschullehrerin, falls ihr mal eine sehen wollt.
Na, der hat nur einer.
Ja, gell, finde ich auch. An der Hand von Jesus. Und noch einmal den Blick rüber zum Ego-Design. Letzten Endes ist immer, was da dahinter steckt, und das ist ja letzten Endes die Lüge von Teufel, von dieser Kraft in uns, die gegen Gottes ist, immer Zweifel an Gottes Design zu sehen. Und wenn du jetzt hier so stehst und sagst, okay, ja, ich will das eigentlich schon so leben und Gott, ich gebe dir auch den Bereich, auch wenn es mir schwer fällt, ich wünsche mir, dass ich trotzdem das und das und das haben darf, das dürfte ja so alles Gott sagen, dann glaube ich, kommt dieses Ego-Design rein und casht euch manchmal über Vergleichen. Und vergleichen meint dann, ich brauche aber das, was die haben und vergleichen dreht sich am Ende auch wieder, krieg das, was ich krieg und so weiter. Aber es ist doch dein einzigartiger Beziehungsweg, du musst dich nicht vergleichen. Natürlich kannst du schauen, wie leben andere ihre Beziehung, kannst gucken, was passt zu mir und meinem Partner, aber du musst nicht sein wie jemand anderes. Du hast deinen Weg und du hast das Einzigartige mit deinem Partner, deiner Partnerin mal. Und so ähnlich wie vergleichen kann einen enormen Stress auslösen. Und das passiert teilweise auch bei vielen, die gar keine Beziehung haben schon, dass man so ein Wunschbild hat. So ein Wunschbild, wie es werden soll. Und wenn dein Wunschbild war, mit 17 will ich einen Partner, eine Partnerin, und jetzt bist du 19, dann dann fängst du an, so in so einen Minusbereich zu wandern. Und ich will das aber haben. Und dann dreht sich's da so drum. Und es kommt so immer so ein rein, hey, ich komme zu kurz und so weiter. Und es war für uns ein richtig krasser und harter Lernprozess auch.
Ja, dass so. Man halt dieses Wunschbild oder diese Vorstellung, die nicht göttlich sind, hat die total dieses eigentlich schöne Design bedrohen, irgendwie ein Stück weit. Ich würde sagen, das war auch ein Grund, warum ich ganz lange nicht über unsere Beziehung zwischen 15 und 19 sprechen konnte oder so in dem Bereich. Da war ich so schambehaftet, einfach weil vieles einfach nicht so lief, wie ich mir das gedacht habe, irgendwie so.
Nach unserem ersten Kuss haben wir ausgemacht, das erzählen wir nie jemandem, weil es jetzt so geil war. Als ein Beispiel. Oder wir hatten auch zwei Heiratsanträge und der erste, das war wirklich ein sehr uncooler Moment. Oh nein, ein Heiratsantrag, come on. Aber hey, es geht nicht darum, Hollywood zu sein. Es ist nicht so wichtig. Es ist überhaupt kein Wert. Und ich weiß ja noch so, ich war so eigentlich so klassisch romantisch. Auf mich sind nicht so viele Mädels gestanden. Zum Glück dann Anna. Aber grundsätzlich konnte gut trotzdem gut punkten in so romantischem Verständnis, habe ich trotzdem ein bisschen Anerkennung abgegrast. So. Aber Anna fand das einfach gar nicht cool, aber ich habe mich gerne in sowas gesehen, das so klassisch zu machen und so, wie in so einer Schnulze oder so. Ich fand es richtig, sie fand es aber nicht cool. Das hat mich genervt. Muss ich erstmal loslassen, in welcher Rolle ich mich so gern sehe und sowas.
Genau, deswegen lass dieses Design von Gott nicht bedrohen durch Vergleichen, durch Wunschbilder oder auch durch den Fokus auf eure eigene Beziehungsleistung. Was meinen wir damit?
Ich glaube, oft hat der Teufel zwei Taktiken beim Lügen. Entweder er stellt Gott in Frage und wenn er merkt, er kommt nicht durch, dann treibt er an, was Gutes da ist. Dann übertreibt er das. Und ich habe den Eindruck, bei einigen Gesprächen, dass manchmal das so drin ist, scheitern oder nicht scheitern ist eine Garantie für eine glückliche oder eine unglückliche Beziehung. So viele verkrampfte junge Menschen und ich war so verkrampft in dieser Phase, als Anna mich fast verlassen hätte wegen diesem Typ. Ich war so verkrampft, weil hey, ich will das aber so leben. Das geht nicht. Ich war so überfordert und ich war so überzeugt, ich mache Beziehungen gut und ich kriege das gut hin und ich bin ein guter Partner und ich mache Geschenke und ich höre zu und ich habe ein Ja zu ihr und so. Und dann hat es so angefangen zu wanken und ich war so verkrampft. Und dann irgendwann hat Gott es so aufgebrochen und gesagt, Tobi, machst du Beziehungen eigentlich durch dich selber, durch deine Kraft oder durch mich? Das weiß ich noch, war bei Eidlingen, wo der Konflikt so am größten war. Habe ich voll geweint vor Gott, habe das gecheckt. Okay, Gott, ja, auch das mache ich durch dich. Und ich verwirkliche hier nicht mich selbst und meine christliche Leistung und sowas. Und es ist, glaube ich, voll wichtig, verwechsle deine moralische Leistung nicht mit Kraft vom Evangelium, nicht damit, Jesus zu atmen. Gute Beziehung ist nicht, dass du moralisch alles richtig machst. Und du brauchst deine Kennenlernphase, deine Beziehung auch nicht damit ersticken, dass du ja jeden Schritt richtig machst und alles super und noch ein Gespräch und noch was und noch was. Und du krampfst dich so darum, alles richtig zu machen. Im letzten Endes steckt da drin auch, ich will es richtig machen. Statt ich schaue mit meiner Partnerin, meinem Partner gemeinsam auf Gott. Beziehung und Ehe nach Gottes Design liegt eben nicht daran, ob du Fehler machst oder keine Fehler machst, sondern es ist eine Frage von Vertrauen auf Jesus und Umkehren zu Jesus und dann seine vergebende und heilende Kraft anzunehmen.
Das heißt, an all diejenigen, die anfänglich ihr Ranking mit 5 oder 5 plus bewertet haben und die irgendeinen Grund bei, warum wünsche ich mir das, eingesetzt haben, wollen wir jetzt nochmal zurückerinnern an das, was wir so für uns aus der Bibel herausgearbeitet haben. Warum wünschen wir uns eine Beziehung? Es ist eine unglaublich schöne Quelle, göttliche Liebe wiederzuspiegeln. Es ist eine Chance, göttliche Liebe wiederzuspiegeln und da reinzuwachsen in Du-Perspektive, entschieden und treu zu lieben. Aber nicht, wie es Tobi gesagt hat, aus eigener Kraft heraus, sondern in ständiger Umkehr an der liebevollen Hand von Jesus, von unserem himmlischen Papa. Und das ist so ein Stück weit das, was uns als Herzensgedanke wichtig ist, wenn ihr euch für diesen Beziehungsweg entscheidet.
Gute Beziehung bedeutet immer mehr Freude an der Vision Gottes, ganz hingegeben, dein Gegenüber entschieden und treu zu lieben mit Du-Perspektive. Entweder du lebst es an der Hand von Jesus oder du darfst umkehren. Tag für Tag, Moment für Moment, Jahr für Jahr. Und es ist bei uns auch. Every day. In den Stunden jetzt heute Mittag, wo wir vorbereitet haben, sind wir bestimmt dreimal, viermal miteinander umgekehrt, wo es kriselig wurde. Und dann hatten wir auch wieder schöne Zeiten und so. In dem Alltag an der Hand von Jesus. Wir beten mit euch.
Vater, wir preisen dich und wir beten dich an über deine Gedanken. Sie sind, ich kann es aus ganzem Herzen nur sagen, die besten Gedanken. Und es tut mir so leid, wo immer ich dem misstraue, nämlich jeden einzelnen Tag. Und es tut mir leid, wo ich dem untreu werde. Und ich bitte dich da immer wieder neu um fröhliches Umkehren. Und so bitte ich dich, dass du jetzt Weisheit schenkst jedem Einzelnen, welchem Bereich heute dein Licht gut tut. Und du uns hilfst, Verantwortung zu tragen und zu übernehmen für diesen Bereich. Du siehst auch, wo an uns Schmerz und Verwundung geschehen ist. Und ich bete, dass wir nicht in irgendeiner Opferhaltung verharren, sondern auch da in dein himmlisches Licht treten und deine Heilungskraft auf uns stellen, Jesus. Ich danke dir, dass du da bist. Amen.